Zeit ist das Kostbarste, was es überhaupt noch mehr gibt.
Herzlich willkommen allen. Ich habe einen ganz speziellen Gast. Unseren neuen Gast darf man eigentlich gar nicht vorstellen, weil man kennt ihn sowieso aus der Politik. Aber darum wollen wir heute gerade mal etwas anderes von ihm erfahren über die Person Roger und über den Herrn Köppel. Herzlich willkommen, Roger Köppel.
René, ja, danke vielmals für die Einladung hier.
Das ist wenigstens angenehm temperaturmässig. Es ist jetzt das erste Mal richtig heiß in Zürich. Und wir fangen jetzt dann bald mit unserer Serie Sommertags an, wo wir dann bald gar nicht mehr tragen,
außer Packheilung.
Also los, zuerst mal herzlichen Dank, dass du dir Zeit hast. Wir kennen uns schon länger, dann duzen wir uns auch. Hm. Wir sind beides Unternehmer und darum auch fühlen wir uns seelenverwandt in einem gewissen Sein. Zuerst einmal meine Frage an dich. Du hast wunderbare Familie. Du hast 4 Kinder. Da kommen wir dann nachher noch drauf zurück, weil die so typisch schweizerische Namen haben und gar nicht ein bisschen etwas, was international tönen ließe. Aber du bist ja, wie wir wissen, ein Vollblutpolitiker, ein Vollblutjournalist mit deiner Weltwoche und nebenbei hast du die Familie. Etwas wäre für mich zu viel für deine Sachen. Was würde ich mehr unterstützen oder was würdest du mehr in Zukunft priorisieren?
Also, ich meine, es ist natürlich immer der Kampf gegen die permanente Überforderung in all diesen Rollen. Ich habe meiner Frau mal gesagt, wo wir geheiratet haben, du musst wissen, du bist da bei einem verheirateten Mann eigentlich schon. Oder? Ich habe ja die Weltwoche, die Firma, dann ist es am Anfang auch nicht so gut gegangen, da musst du dort schauen. Und es fährt dann nicht immer der bequemste Kurs, oder? Da bist du natürlich auch immer ein bisschen im oppositionellen Gegensteuer gegeben, gibt es auch ein bisschen familiäre Belastung. Also ich würde so sagen, es geht auf und für mich ist sicher Weltwoche ist um Familie und Politik, das ist eigentlich der Dienst am Vaterland. Mhm. Aber ich bin kein Berufspolitiker, ich bin auch dort eigentlich jemand, der eben, ich tue dann die Zeit so managen, dass ich mich in der Politik sehr konzentriere auf die Fragen, die mir wichtig sind, die Unabhängigkeit von der Schweiz. Die liberale, freisinnige, erfolgreiche Schweiz, wo sich immer auch so super Unternehmer wie du wohlfühlen will mit diesen Top-Unternehmen und all dem Internationalismus, den wir da haben, da müssen wir pflegen. Aber eben, Weltwoche und Familie, das ist sicher in der Prioritätenliste höher und bleibt auch so.
Okay, und du hast ja eine wunderbare Frau, ich kenne sie, und sie macht das super mit den Kindern, aber ich würde es einfach für mich freuen, gerade jetzt, wo das erste Kind noch nicht so lange her ist, dass du einfach den ganzen Weg schon auch mitbekommst, wie es wächst. Ja. Ich bedauere, ich selber war nie ein Vater physisch von einer Frau, aber ich habe viele Kinder gesehen als Göttinnen und so, aufwachsen. Und das sind einfach Momente in den ersten Jahren, die nie mehr kommen. Und es sind auch noch die Jahre, wo auch die schöneren sind, die dann kommen, wenn sie ins Teenager-Alter kommen. Aber eben, du wirst es schon Möglichkeiten haben, das mit den zusammen auch ein bisschen zu geniessen, neben der Weltwoche und der Politik.
Ja, klar. Und weißt du, mit den Kindern, das muss man sagen, ich meine, es sind ja eben 4, hast du gesagt, oder? Ja. Der Älteste wird jetzt 12.
Ja, dann ist das der Karl.
Das ist der Karl, dann haben wir den Victor, der ist 10, dann noch 7. Ja. Und der Kleine, der Paul, der ist jetzt eben 1,5. Und der Kleine, der ist ganz ein Herziger. Und ich tue natürlich meine Zeit schon so einteilen, dass ich ihn, weißt du, zum Beispiel sehe am Morgen oder wenn du Dings und weißt nicht, dass du ein bisschen kannst. Ich tue das jetzt nicht, ich bin nicht der Tourgast in der Schweizer illustriert oder einer, der die ganze Zeit im Bundeshaus ist, haben wir auch tätig. Die nehmen immer ihre Kinder mit, weißt du, und sich so inszenieren, was sie für super Familiendinge sind. Aber wir haben eigentlich eine wunderschöne Situation, natürlich mit allen Konflikten und Reibereien, die es in jeder Nähe, in jeder Familie gibt natürlich. Ja. Aber das ist mir schon auch sehr, sehr wichtig, dass man die Kinder sieht und begleitet. Und wenn man staunt, du sagst es völlig richtig, plötzlich ist der eine schon 12 und du weißt noch, leck, fate, ich bin mit dem in einer Dingphase, in einer Handtasche, da in einer Trage, sind wir irgendwie im Miller-Studio in Zürich gewesen. Und dann ist der noch im Säuglingszustand gewesen. Und jetzt folgt er nicht mehr. Weil jetzt sagt er schon dem Papi, dem Alten, der Bartli den Most holt. Nein, es ist also, es ist etwas vom Schönsten, was es gibt.
Ich kann mir vorstellen, dass eine von der Kehrseiten von der heutigen Zeit, wenn man in der Politik ist, ist, dass Kinder unter Umständen Aggressionen oder Kommentare ausgesetzt sind, vor allem in der Schule, ja, von den Gespönchen, die dann sagen, du, jetzt hat dein Vater und mein Vater finden, das ist ein riesiger Zeichen, oder sagen, das ist gut, weitermachen. Wie ist das? Kannst du deine Kinder da in einem gewissen Sinn schützen? Oder muss man wie in Amerika bald so sagen, die können dann nur noch auf Spezialschulen gehen, mhm, wenn eben jemand wie du, der ja sehr exponiert, sehr klar politisiert, da tut man automatisch Leute für und gegen sich arbeiten.
Polarisierst. Und das ist natürlich ein Thema, das muss man betrachten, muss man immer wieder anschauen. Es hat ja schon Aktionen gegen mich, oder? Er hat einmal so einen Spinner, angeblichen Künstler da, mit noch so Subventionen, und hat sogar einen Auftritt im Fernsehen gehabt. Einen, der hat gesagt, ja, tötet Köppel und weiss nicht, was, welche Teufelsaustreibung machen, riesen Sachen. Ja. Und dann will er zu uns kommen. Und da habe ich gesagt, das geht dann, wo sich die Kinder, da bin ich ins Exil, da sind wir irgendwo ins Land, Zürich-Oberland ein bisschen rausgefahren, also eben abends. Sie sind dann nicht gekommen. Also es gibt so Zeug, oder? Und auch in der Politik. Mir hat irgendwie die Philosophie, die ich habe, ist das, dass ich einfach meinen Kindern erklären, oder? Und sagen, du weißt, Papi ist in dem Sinn, ja, Oppositionsmensch, also mit der Zeitung und Opposition in der Partei. Das heisst, du hast immer Leute, die verrückt werden. Ja. Aber das gehört halt dazu.
Ja, du gehst an die Freunde von denen, die es seit immer und ewig
gibt. Genau, ja, du hast einfach immer, wenn du halt Gegensteuer gibst und ein bisschen als Journalist, ja, bist du auch immer in dieser so ein bisschen Rebellenrolle raus. Du bist da nicht. Und dann musst du den Kindern, das ist mein Ding, einfach erklären, was die Rolle ist, dass sie das nicht persönlich nehmen, oder? Dass sie das verstehen und sagen, weißt du, das löse ich halt Emotionen aus. Und wenn immer irgendetwas ist oder in der Schule, kommen zu mir oder sagen euren Schülern, Kollege, wenn mal einen Spruch hat, zum Beispiel einer hat mal gesagt, ja, dein Papi ist ja gegen Greta, der will, dass alle Urwälder brennen in Brasilien. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, komm, ladet mich doch einmal in eure Schulklasse ein. Und dann kann der Fragen stellen, ob ich jetzt dabei sage, dass man die Dinge abbrenne. Oder eben, ich habe sogar mich einmal mit Eltern unterhalten, die dann da ein bisschen auf ihre Söhne eingewirkt haben. Du musst einfach die Dialogbereitschaft ausstrahlen und am Ende des Tages dann auch mit einer gewissen Entspanntheit begegnen, solange das im Bereich vom, sag jetzt mal, Verbalen bleibt, oder? Wenn sonst musst du natürlich,
musst du natürlich
stärker drin. Aber ich kenne es auch, wir gehen dann auch in die öffentlichen Schulen und so. Also,
das ist gut.
Ja, ja, das ist eigentlich immer noch.
Ist nur möglich in der Schweiz, gut. Weil das höre ich jetzt mehr und mehr, dass Leute auch mit E-Mails und Social Media immer mehr gestalkt oder belästigt werden. Und das ist nicht schön. Ich finde, Politiker, der schafft auch, der macht seine Arbeit und der sollte auch Arbeitszeit davon bis und dann nicht nur in dem Sinn belästigt werden. Oder wie es passiert ist, auch mit gewissen Politikern, die dann die Wohnungen mit besprayt werden oder Hassparolen hergeschrieben werden. Und ich glaube, das ist ja einer der Vorteile der Schweizer Demokratie gewesen, dass ein Bundesrat kann ohne Bodyguards nur einmal frei rumlaufen.
Wem kann? Aber
gehört das ändert
auch schon. Moritz Leuenberg, weißt du, kann man dann Zürich dran rumfahren. Gut, er hat im rot-grünen Zürich, hat er jetzt nicht so wahnsinnig angeguckt mit seiner Politik.
Nein, nein.
Aber der hat das ein, nein, das finde ich eben auch gut. Wobei, man muss, das ist nämlich ein interessantes Thema, die Verrohung der politischen Seiten, weißt du, dass man immer wieder kommt. Und mit diesen Social Media, ich sage immer, das sind die Toilettenwände der Öffentlichkeit. Weißt du, da wird ja alles zum Teil angeschmiert, wo man sich öffentlich gar nicht trauen. Aber das ist halt so. Ja. Das gehört halt dazu. Und das musst du auch bereit sein, zu akzeptieren, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dass du einfach aneckst. Und das muss man manchmal auch einfach ein bisschen vertragen. Und es ist halt heute alles viel sichtbarer. Eben jeder kann seine Botschaft an irgendeiner Toilettenwand, das Twitter das oder etwas anpflastern. Im Zweifelsfall lebt man ruhiger, sagen wir, lesen das Zeugs nicht. Und der Rainer Gut, weißt du,
der
Bankier oder CS. Wir haben mal ein Interview gemacht mit dem. Und ich sag, was machen Sie eigentlich, wenn Sie der Baumann sind in den Medien? Dann hat er gesagt, ja, ganz einfach, dann lässt er einfach keine Zeitungen mehr. Dann gehe ich es einem automatisch
besser. Oder das Regiment anziehen und einfach durch den Sturm durchgehen.
Genau.
Nein, das ist interessant für mich zu hören, weil ich habe eigentlich mal eine Zeit lang auch Leute gehabt, die mich angefangen haben, ob ich am Land auch Dienste erweisen und Politik gehen. Und ich habe immer gesagt, das ist mir einfach zu viel, wenn dann mein Privatleben da wird, hervorgesucht und recherchiert und Da habe ich gesagt, nein, danke. Ich habe es auch gesehen beim Joe Biden, der jetzt Präsident geworden ist vor kurzem von Amerika. Er ist immer mit dem Zug noch in den Kongress gegangen, ja. Wenn er mich gesagt hat, wir da auch in Sessionen gehen, wie du jetzt in der Sommersession bist. Und spätestens dann, wo er zum President-Elect geworden ist, haben sie den Secret Service gesagt, das kannst du vergessen, wir können natürlich nicht den ganzen Zug terrorisieren, nur weil jemand drin sitzt. Also das muss halt in US Air Force One oder ein Train Amtrak One haben. Ja, genau. Aber das gibt es halt noch nicht. Ja. Nein, aber es ist einfach heutzutage etwas, was man muss wissen muss. Die Leute wissen zum Teil nicht, wo die Grenzen sind, wo man sich auch muss vom Anstand her. Und man sagt, grüezi wohl, Herr Nationalrat, Herr Ständerat. Ja. Da habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, vorher, wie ich dich dann ansprechen soll. Während dem ganzen Interview, ob es dann auch bis zum Schluss in einem Bundesrat wird gipfeln. Da wirst du mir dann vielleicht auch mal noch sagen, wenn die Familienplanung sollte mal zu Ende sein, vielleicht kommt ja noch ein weiteres Kind, vielleicht sagt sie ihm, sie würde gerne auch noch ein weiteres Mädchen haben, damit sie nicht nur dass man vielleicht sagt, ja gut, also wenn das kein Thema dereinst, man sollte sein. Herzlichen Gruß auch an Tim von deiner Seite. Ich hoffe, wir können bald wieder zusammen mal essen. Aber ich finde das schön und wenn immer die Politik mal sollte in eine zweite Reihe bringt, dann hast du auch wieder mehr Zeit für die Familie und das wirst du sicher machen. Ja, ja. Du hast auch Hobbys, weiss ich. Ja. Neben dem, dass du beim Tennisspiel jetzt gerade hier eine kleine Serie zugezogen hast, brauchst du aber auch Skifahren.
Ja.
Es gibt Leute, die haben gesagt, sag, du hast einen Langlaufskidress gesehen.
Selten, aber auch schon, ja.
Okay, also du hast noch klassisch, oder?
Skifahren, ja.
Also, du hast klassisch, beim Langlauf.
Ja, gut, ich habe den Slidschuh-Schlitten, ich als Ehemann, ich bin ja Klotener.
Aha!
Und als Klotener kommst du ja mit Schleifschuhen in der Welt, schon mit Schleifschuhen auf
die Bälle. Ist das der Eishockey-Club, den man die Leute noch kennt?
Den man kennt, der immer wieder kommt, wo...
Weißt du, aus dieser Zeit, wo es runtergeht wieder und dann
ich spüre bei dir jetzt eine gewisse Affinität zum ZSC. Und da beobachte ich, also die Spieler, die beim ZSC Goal schiessen, die können ja alles kloten. Also so gesehen, tun wir da mit grossem Wohlwollen, schauen wir, wie die das da machen. Nein, Spass beiseite, ich sage es sogar als Klotener.
Ja.
Eine von den ganz beeindruckenden Leistungen. Von Walter Frey,
der
als Unternehmer, Gentleman, weiss nicht was, der hat ja auch alle auf allen Bereichen vom Leben als Bürger und so geschafft und immer der Gentleman, weißt du, also immer von Form verblendet, oder? Jeder in sich. Und der, was der angebracht hat mit dem ZSC, ist unglaublich. Ja, weil weißt du, wo wir noch, wo ich klote, weißt du, als Fan, jeder Match, noch im Gimmi.
Ja.
Ich bin jeden Match geschaut. Und auch mit dem Brüder
sind wir
im Schlufen. Und wenn Kloten verloren hat, bin ich am anderen Tag schlecht drauf gewesen. Und ich sage dir, wir haben so, ich, einfach um dir das zu zeigen, wie wir dort gedacht haben. Ich habe gedacht, was würde ich, Kloten ist mal in die Abstiegsrunde gekommen. Dann dachte ich, was würde ich machen, wenn das Kloten einmal absteigt? Hey, dann ist ja mein Leben kaputt. Also ich bin ein richtiger Fan gewesen, voll Fan. Und jetzt sind sie ja im B unten und ich glaube, geht es trotzdem. Aber sie können. Aber damals haben wir immer geschaut auf den ZSC und dann gesagt, der ZSC, der könnte den Wayne Gretzky bringen als Ausländer. Nach 3 Monaten würde er bei denen nur noch das Bandtürchen auf und zu machen. Die bringen jeden Spieler ab. Weil damals war der ZSC wirklich ein Krisenclub, ein Liftclub. Und heute ist das absolut die Spitze. Und das ist einfach das Verdienst von dieser Führung. Peter Zahner natürlich auch, der auch mit Kloten zu tun gehabt. Dann haben wir den Walter Frey. Also mit höchster Hochachtung, ohne jegliche Ironie, verneigen wir Kloten uns auch vor dem ZSC. Aber bald haben wir euch wieder im Sack.
Also ich tue mich da aussalten, weil ich habe jemanden, der mir sehr bekannt ist, der grossen Wert legt, dass sie einen riesigen Kloten-Fan ist. Und sie sagt jedes Mal, 2 Tage kann man mit ihr nicht mehr reden, wenn die Kloten verloren
hat. Also das sind viele Tage in letzter Zeit. Hat man viele Tage mit ihr nicht mehr so können reden
leider. Leider, sie hat nicht einen einfachen Stand hier Tage.
Okay.
Ja, nur, es ist, wie es ist, Sport ist, man kann sich darüber ärgern, wie in der Politik, es geht nachher durch
das Leben. Es geht einfach nicht. Aber wegen der Hobby, du hast ja noch die Hobbys angesprochen.
Weiter, genau.
Ja, und da ist einfach für mich eigentlich immer so wichtig, ich habe ja früher noch sehr intensiv Landhockey gespielt. Mhm. Also Landhockey.
Ja,
also
richtig.
Mit den Böllen auf dem Feld draussen und so.
Ja, wo man in der Halle
spielt. Ja, und in der Halle sehr ambitioniert. Und hat im letzten Jahr, im Corona-Jahr, das ist also World News, das ist jetzt eine Weltexklusivität, habe ich nach 28 Jahren Trainingspause habe ich bei Red Sox Zürich und bei GC habe ich wieder angefangen zu trainieren. Und habe festgestellt, dass meine Kollegen, mit denen wir noch den Nazi angespielt haben, die sind jetzt auf der gleichen Stufe, altersmässig auch bei den Senioren. Habe ich ja, alle wieder gesehen. Beide spielen jetzt ein bisschen besser als ich, sind ja ein bisschen fitter. Und es war auch interessant, das war aber noch vor dem Weltwoche Daily. Und jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, jetzt kann ich am Abend nicht mehr so gehen. Das ist ein bisschen aus dem Corona. Das ist eigentlich die gute Nebenwirkung von dem ganzen Corona. Dings gewesen, dass ich mal mit so etwas mal wieder können mal das ausgraben. Aber das ist mir wichtig, ein bisschen Sport, Ausgleich, ein bisschen den Dampf ablassen, ja, ein bisschen aus der ein bisschen wieder, einfach ein bisschen so. Das ist schon etwas wichtig.
Wenn ich dir sage, du bist der McEnroe vom Landhockey, würdest du mir sagen, im gewissen Sinn, ja, er spielt ja heute auch noch immer gut. Er kann noch immer auch gegen Djokovic
und auch der, ich bin immer der gewesen, wo er leider ein bisschen mit den Schiedsrichter.
Ich denke auch, eben darum ist der Vergleich McEnroe mit dir gar nicht so falsch. Aber ich finde, der McEnroe ist einer der meistrespektiertesten Tennisspieler, vor allem auch neben dem Platz, weil seine Fachwissen ist unbegründet oder völlig klar
unbestritten.
Ja, absolut. Ja, das ist es so.
Und ich bin immer also bei Borg McEnroe.
Immer den McEnroe. Gut, der Borg ist ja fast eingeschlafen. Das ist wieder der Kimi Räikkönen, der ja auch quasi wie ein Eisberg in seinem Formel 1 Auto ist.
Aber und das sagt nichts. Hast du den Film mal gesehen? McEnroe Borg?
Ja, den habe ich mal gesehen. Wo
Zürcher Filmfestival gebracht hat. Dass der Borg ist ja, das weiß man gar nicht.
Psychisch.
Ja, der ist ja ein Choleriker gewesen auf dem Platz.
Absolut.
Der hat immer gegen Plätze getrümmert. Der hat schon gegen Garage gespielt.
Immer gegen Garage.
Das Garagentor hat nie widersprochen.
Nein, auf eine Art ist es so.
Und der hat immer die Schläge zusammengeschaut. Ja. Dann haben sie dann in einer Art psychotherapeutischem Rundumbetreuung haben sie
den zu dem Eisberg umgebaut. Ja, richtig.
Das ist eigentlich eine faszinierende
Geschichte. Der Borg ist faszinierend, aber seine Verdienste, die er in Wimbledon geleistet hat, sind natürlich bis zum heutigen Tag auch unglaublich. Aber er hat effektiv die letzten Jahre im Prinzip mehr gegen sich selber gekämpft, als auf dem Platz physisch mit dem Gegner.
Der hat nämlich mit 26 aufgehört.
Ja.
Als quasi Nummer 1 von der Welt. Ist der mit ganz jung.
Also ist sicher das Gegenteil von Roger Federer, der uns immer sehr sympathisch ist. Aber der hört dann einfach auf, wenn es wirklich mal nicht mehr geht.
Okay. Auch ein Phänomen, wieder ein Phänomen auf seine Art.
Ein wunderbarer Ambassador auch für die Schweiz, wenn ich denke, was er jetzt da für Schweizer Tourismus für lustige
Commercial gemacht hat. Ah ja, das ist super.
Genial gemacht.
Mit dem De Niro.
Ja.
Den habe ich genial gefunden.
Ich finde den auch genial. Das ist eben, was ich sage. Das weiß man weniger über uns beide, dass wir natürlich auch sehr darauf schauen, dass gewisse Leute Goodwill tragen sind. Ja. Und er hat es auf so sympathische Art, wie es macht. Und wie er dann der Federer hat, auf einmal müssen wir mit ihm sagen, aha, okay, dann halt ist es, wenn er kein Interesse hat, die Schweiz zu emotionslos ist für einen Film machen, dann akzeptiert
er
es.
Und am Schluss sagt er, zu perfekt, um einen Film machen.
Am Schluss geht er dann noch über, indem er einfach sagt, du kannst ja noch dem anrufen. Und dann wissen dann auch viele Leute, die er dort gemeint hat. Da war natürlich auch wieder ein ganz Bekannter gewesen, der auch für die Schweiz ist. Ja, ja. Also so gesehen, interessant, hast du auch noch andere Hobby als Sport? Jetzt haben wir über Sport immer geredet. Sport ist Mord, hat einmal der Winston Churchill gesagt. Du bist ja jemand, der dem vielleicht nicht widersprechen tut. Aber gibt es etwas, außer du tust viele Bücher lesen, du bist psychologisch interessierst dich, wie die Leute denken, eben wie McEnroe oder auch Borg. Gibt es irgendetwas, was ich müsste auch wissen von dir, was ich noch nie erfahren habe? Ich weiss natürlich, dass du sehr gerne essen tust, obwohl du nicht aussiehst wie ich. Du bringst es irgendwie fertig, deine Verdauung so zu halten, dass du jedes Essen schon wieder zu gut hast, bevor du eine genommen hast. Aber ich weiss, dass du sehr gut essen tust, gerne auch asiatische Küchen.
Ja,
es ist jetzt auch
wieder offen. Gutes Glas Wein sage ich auch nicht
nein. Nein, natürlich nicht. Obwohl, wir haben ja dort gehört von Bern, es werden zum Teil schon ein bisschen viel Weiss
wie. Nein, viel Becher. Too much.
Ich weiss
es. Nein, das geht nicht.
Eben,
Partymeile Bundeshaus.
Ja.
Das war also, wirklich.
Ja, die sagen einfach, sie müssen Festhütten unterstützen.
Wobei, vielleicht kennen sie den Teil manchmal besser aus, wenn sie ein bisschen mehr vorher noch ein bisschen mehr Weisswein gehen, dann würde vielleicht den Entscheid ein vernünftiger. Weißt nicht.
Auf das gehen jetzt nicht ein, aber ich nehme an, du hast auch da wieder recht.
Das ist klar. Nein, der Dings. Wir haben mal einen Kollegen von mir, aber immer gesagt, das ist ein Bekannter von mir, gesagt, was ist der Unterschied zwischen dem und dem lieben Gott?
Ja. Hat
gesagt, Der liebe Gott weiss alles, aber der andere weiss alles besser. Also ich hoffe schon, dass ich nicht in diese Kategorie dann einmal reingehe. Nein, ja. Wegen Dings, wegen so sonst Hobby. Schau, ich habe, was mich noch fasziniert, also ich sage, was mich bewegt, ist Musik.
Ja.
Also ich bin ein riesen Musikfan. Und zwar ganz unterschiedliche Genres.
Ich auch.
Das ist etwas total Wichtiges. Also ich habe gerade heute auf der Fahrt hierhin, habe ich Zufall, auf dem Zufallsgenerator von meiner Apple Music.
Random Tuning.
Den, genau. Kommt plötzlich ein Lied, Jeff Lorber, A Walk in the Park. Das kennt natürlich niemand. Jeff Lorber, total unbekannt. Ich habe ihn mal kennengelernt. Das ist ein amerikanischer Jazzmusiker eigentlich, ein Pianist. Ist dann so im Fusion-Bereich, Jazzrock. Und wir haben ihn mal besucht mit dem Urs Wiesendanger. Das ist so ein Schweizer Musikproduzent, ein Wunderkind von der Musik. Hat in der DRS Big Band mit Elvi schon gespielt. Oh. Eine riesige Figur. Hat sich dann jetzt auch in Los Angeles zugewendet. Und der Jeff Lorber ist eine Figur in L.A. Eine riesige Figur, also so eine riesige Musikproduzentenfigur. Ja. Hat Paula Abdul, bekannte Herb Alpert, produziert. Und das ist so Fusion-Musik. Und das ist jetzt, ich habe das einfach, das ist der perfekte Los Angeles-Sound. Das ist so ein bisschen, du würdest jetzt vielleicht sagen, das ist so ein bisschen Lift-Musik für gehobene Ansprüche, so ein bisschen Music fast schon. Aber es ist ja schon mehr in dem Sinn, es hat ein bisschen den Touch. Das finde ich jetzt extrem, einfach das Statement von dieser Musik in diesem Genre perfekt. Aber eben, dann kann es wieder Frank Sinatra oder AC/DC. Weißt du, dann hast du plötzlich oder klassische Musik, Mendelssohn, Mozart, das ist ja auch, das ist, oder? Und das ist einfach etwas, da merke ich, das habe ich sehr, sehr gern, so Musik. Und eben das andere, das ist dann wirklich etwas bekannt. Ich bin einfach geschichtsinteressiert. Mich fasziniert Geschichte. Unterschiedliche Sichtweisen, weißt du, auch Figuren, die vielleicht umstritten, verteufelt sind, sind ja auch Menschen gewesen. Wie haben die eigentlich das Leben? Was kann man über die? Und das ist dann der Bogen wieder zu meinem Beruf, oder? Wo halt möglich als Journalist hast du die Möglichkeit, in so viele Leben irgendwo und Lebensbetrachtungen hineinzugehen. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten fasziniert. Die unzählige Vielfalt von Möglichkeiten, wie man das Leben kann anschauen kann. Und dann kommst du halt immer wieder in Konflikt mit dir selber, vor allem als Politiker, wo du ja eigentlich primär musst Meinungen äußern und musst eine Haltung entwickeln zu etwas, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Ich bin zwar schon ein meinungsfreudiger Mensch, aber ich denke dann immer, jetzt hast du wieder schnell, jetzt bist du wieder schnell mit etwas rausgeschossen. Weißt du, hast wieder ein Seich erzählt oder hast du zu wenig weit gedacht oder hast du zu wenig die Sicht, wie sie gebracht. Aber das ist vielleicht dann ein anderes Kapitel. Man muss halt manchmal sich politisch engagieren, auch wenn das nicht unbedingt dem innersten Bedürfnis entspricht. Aber das Interessante ist dann eigentlich, und da kommt das Hobby und der Beruf zusammen, ist eigentlich die Vielfalt von Lebensperspektiven und Meinungen und Sichtweisen. Und die meisten Leute, auch dort, wo man das Gefühl hat, die erzählen den grössten Mist, wenn du dahinter gehst, hat auch der einen rationalen Punkt noch. Das finde ich, das ist eigentlich das grösste Hobby.
Ja.
Die Welt verstehen.
Das ist gerade wieder mit dem, was du auch. Du machst dein Hobby zum Beruf und dein Beruf zum Hobby. Die Weltwoche ist für mich auch nicht nur ein Newsblatt, einer, der primär sucht, sondern es ist die, die Fragen hintersteht und auch aus der anderen Sicht argumentiert. Genau. Und das ist es, was mich interessiert an einer Weltwoche. Weil die noch einfach nur tun, Reuters und andere Pressedienstmitteilungen abdrucken, das ist für mich, da kann ich es 20 Minuten lesen, das ist auch gut.
Aber gut ist.
Ich brauche eben die Hintergrundinformation und die Ansichten, die ein Chefredakteur oder auch eben die ein guter Journalist, wie du auch viele hast, von sich aus
kann. Und weißt du, wo es dann eben in das hineingeht? Ich beobachte auch ein bisschen, was du machst. Oder?
Danke.
In eurer Firma ist es eine ganz andere, ist ganz etwas anderes. Aber ich meine, es ist eine Generationen überdauernde, super Perlen, wenn du so willst, oder eigentlich in dem Bereich, wo du tätig bist, die haben ja eine Art, du bist ja der Meister des Understatements, oder? Wir müssen ja dann dich interviewen eigentlich, was der alles bei dir, was der bei dir ein- und ausläuft, weißt du, im Geschäft, mit was für Leuten du musst können umgehen.
Datenschutz.
Nicht als nur Journalist, als Theoretiker, weißt du, du musst dich mit denen konkret handeln. Und was ist bei euch jetzt, zum Beispiel, was zeichnet das aus? Das ist am Schluss immer das Gleiche. Man gibt dem Ganzen einen persönlichen Touch. Und man sagt, das ist jetzt der, eben Bayer, wir sind jetzt da, wir nehmen das. Und wir haben das Produkt bei einer Uhr, was auch immer, wo du einen hast, wo du eine Firma entwickelt, über Jahrhunderte zum Teil, die solche Uhren entwickelt, die das kann am Überleben halten kann. Und die haben eine ganz unverwechselbare, eben wie ein Mensch, der mit seiner eigenen Sicht auf die Welt schaut, sind das Produkte, die wiederum so etwas repräsentieren, oder? Ja, die eben speziell sind, nicht einfach irgendwo seriell gemacht. Das ist auch gut, das braucht es auch, Massenproduktion. Aber was uns vielleicht dort verbindet, ist eben die Faszination an der Vielfalt vom Interessanten, vom Speziellen, von dem, was irgendwie vielleicht auch historisch gewachsen ist, wo sie Geschichten hintergibt. Nicht nur fasziniert an dem, was gerade heute, oder? Aus den Maschinen rausgespeuzt wird. Und das ist es eigentlich, was am Schluss dann wieder ausmacht. Für also Leute wie uns, sage ich jetzt mal, die sich für das ein Flair haben.
Du könntest dich jederzeit als Pressesprecher in der Industrie melden. So schön hat mich noch nie jemand das umschrieben, was eigentlich die wahren inneren Werte sind von unserer Industrie. Und ich muss euch sagen, ich sage immer auch zu mir, wenn ich mit Leuten rede, eigentlich haben wir nur Sozialfälle als Kunde, weil der Kunde braucht Zeit oder Dauer nicht wirklich, um können leben. Er hat innere Uhren, er hat eben seine äußliche Uhr, aber dann musst du nicht 3,7 Uhr im Durchschnitt wie jeder Schweizer absitzen und lange Teine. Aber das ist genau das. Die Leute wollen sich Gutes tun. Gib mir den Luxus, den ich täglich brauche. Und für dich ist es Politik und Familien und deine Welt hoch. Und ich habe einfach mein Hobby gefunden, in etwas, wo ich merke, dass die Leute auch mit der Zeit, wenn man ihnen mehr Wissen gibt, können sie sich mit dem Hobby noch viel mehr identifizieren, als wenn es etwas Abstraktes, das nicht da ist, müssen erklären lassen. Also ich liebe meinen Beruf wie du. Und mir macht einfach einen Unterschied. Ich produziere etwas oder vertreibe etwas, was ich physisch habe. Mhm. Und da hat man auch eine Serviceleistung, die nachher immer wieder in Anspruch genommen wird. Und da bist du vielleicht nicht viel anders als der Peter Spuhl. Der ist ja auch eher liberal denken gewesen und ist dann in der SVP aufgegangen. Aber er hat doch etwa das Problem gehabt, dass er dann aufgrund von seiner beruflichen Situation hat müssen auch gegen Parolen von der SVP sein. Er hat auch mir mal gesagt, er müsse jetzt dann langsam aufhören in der Politik, weil es kostet langsam ein bisschen zu viel Geld. Weil natürlich haben die Parlamentarier in Bern oben immer noch so gerne andere Züge bestellt, die dann noch gar nicht lieferbar gewesen sind oder mit riesiger Verspätung. Dabei hat er ein Produkt aus der Schweiz, das am Start war, aber man hat es dann einfach politisch nicht gern gesehen, dass man politische Gegner muss bestellen. Und das ist auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, leider Politik kein Thema für mich, weil man muss heute mit Sanktionen rechnen. Und mir hat der Peter mal gesagt, es wird einfach langsam zu teuer, das Ganze.
Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist halt auch, man kann das eigentlich beklagen, man kann das bedauern, aber es ist einfach eine Tatsache. Ja. Es ist ja so. Oder? Und du zahlst den Preis, indem du das machst. Ich sage jetzt, es gibt vielleicht, ich sage jetzt gerade, eine SVP ist natürlich eine Partei, die noch speziell aneckt, oder? Die noch Emotionen stark auslöst. Zu Unrecht oder zu Recht spielt gar keine Rolle. Es ist einfach so. Und das merkst du natürlich als Unternehmer. Und wenn du möchtest natürlich die ganze, du möchtest 360 Grad das Publikum haben.
Unbedingt.
Ich eigentlich auch. Und sagen mir oft, oder? Haben wir gesagt, ja, du, wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre, hättest du vielleicht auch, oder? Die Möglichkeit. Nur ist jetzt bei mir wiederum der Unterschied, ich muss ja schreiben.
Ja,
ich schreibe jede Woche. Das heisst, ich muss ja Meinungen äussern. Du kannst ja in dem Sinn dich auch ein bisschen diskret zurückgehen. Ich muss mich auch nicht so exponieren politisch. Mein Ding ist
das
jetzt mein Beruf als Journalist im politischen Bereich. Oder wenn ich sage, das ist jetzt eine Existenzfrage für die Schweiz.
Ist
zum Beispiel ein Rahmenabkommen. Nimmst du so etwas, ein Thema? Und dann sagst du, und dann kommen die Leute, Herr Köppel, wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie das? Oder sagen Sie, schauen Sie, jetzt haben wir einen Herr Blocher oder einen SVP oder irgendetwas. Herr Köppel, wie sehen Sie das? Und dann musst du, wie wenn du sagst, ich muss jetzt dir ehrlich sagen, die Uhr wäre das Beste für dich. Das ist meine ehrliche Meinung. Das musst du sagen. Und das ist genau mein Dilemma. Ich bin als Publizist bin ich immer wieder in die Situation gekommen, dass man mich gefragt hat, ja, wie sehen Sie es denn? Und dann habe ich gesagt, jetzt könnte ich mich verstecken. Und
weiss,
wenn ich jetzt zum Beispiel sage, SVP, Blocher, Achtung, Giftklasse 1. Aber ich sehe es ja gar nicht so. Ich finde es ja gar nicht. Ja. Also sage ich das. Und dann habe ich eigentlich meine erste Erfahrung dort schon gehabt. Das ist ja, da habe ich gerade mal etwa 50% von meinem Freundeskreis verloren, wo ich mal einen Artikel geschrieben habe, der Blocher mit seinem Bundesrat. Ey, musst du dir das vorstellen? Meine Studienkumpels, best Buddies. Für die bin ich nie ein Politiker oder etwas gewesen. da habe ich einfach etwas geschrieben, das man nicht schreiben sollte. Und jetzt kommt halt der Punkt bei mir, man kann das vielleicht alles gescheiter und besser und schlauer machen als ich, aber ich habe gesagt, mein Geschäftsmodell ist die Ehrlichkeit. Und ich muss in die Politik schreiben, und wenn ich das Zeug schon schreibe, und jetzt sind wir ja in der Schweiz, wo wir ein Milizsystem haben, ja, dann, was bist du jetzt? Bist du einer aus dem Muppet-Show, der im ersten Stock oben immer über Stück jammert, was unten aufgeführt wird? Oder sagst du, Entschuldigung, ich schreibe das und ich gehe in die Schweiz? In die aktive Politik, ich setze das auch noch um, wenn ich gewählt werde. Müsste mich ja niemand wählen, muss mich niemand wählen.
Du würdest also, aber freiwillig viel gerne machen.
Genau, und dann machst du das, weil sonst würdest du mit dir auch in eine Disharmonie gehen. Ja. Dann müsstest du dir immer vorwerfen, ja, wieso schreibst du denn nur?
Genau.
Ich kann dir nicht sagen, ja, weißt, ich muss ja ehrlich sagen, was ich denke. Und dann habe ich gesagt, also, wenn ich schon ehrlich muss schreiben, dann kann ich es auch ehrlich machen. Wenn ich mich schon für die Schweiz einsetze, für die Unabhängigkeit, gegen das Rahmenabkommen, dann gehe ich halt in die Partei, die sich für das einsetzt. Aber ich bin kein Parteibruder. Ich kritisiere ja auch die SVP viel. Ich habe eins mit dem SVP. Nathalie Rickli hat keine Freude an mir, wie wir noch wieder kritisieren, das Corona-Regime. Oder der Herr Parmelin, den habe ich jetzt als Impfdespot bezeichnet. Ja, der hat keine Freude gehabt.
Nein, der ist
eine gute Nein, muss immer ein bisschen sein. Ja. Manchmal ist der Ruhe im Uhr. Die machen ja alles auch super schön. Ja. Aber wenn sie es eigentlich machen, musst du es halt sagen. Und die Narrenfreiheit nehme ich mir jetzt.
Voilà, noch eins nach dem Motto, ist der Ruf, es ruiniert.
Genau, lebst du das gänzlich
ungeniert. Und du hast ja noch Türen offen, wenn es im Nationalrat mal nicht mehr sollte, nur lustig sein. Hast du ja vielleicht schon beim Ständerat beworben. Und da kommt dann vielleicht dann noch meine Frage, wo würde eigentlich die politische Kategorie überhaupt enden? Heute? Oder siehst du dich in 5 Jahren schon an einem Ort, wo du heute noch nicht bist, oder sagst du...
Also meine politische Karriere ist in dem Moment sowieso im unwiderruflichen Niedergang gewesen, wo ich entschieden habe, für den Nationalrat zu kandidieren. Weil da habe ich mich eigentlich von der höchsten Führungsstufe im Land bin ich auf die niedrigere Führungsstufe gegangen. Die höchste Führungsstufe ist ja der Schweiz Volk.
Ja,
also das ist
das
der Nicht-Politiker. Das ist der oberste Souverän.
Absolut.
Ich bin jetzt sozusagen auf die Stufe vom Knecht. Ich bin jetzt vom Knecht, vom Auftragsempfänger. Und der Ding und der Bundesrat ist eigentlich der Oberknecht im Bundeshaus. Also du siehst, eigentlich bin ich jetzt noch ein bisschen näher an der wahren Macht. Wäre ich jetzt Ständerat geworden, dann wäre ich schon mal... Und als Bundesrat, da bist du dann ganz unten. Weil dann bist du eigentlich am Ende der Nahrungskette, der Souveränität. Aber es braucht eben im Bundesrat, bräuchte es eigentlich auch Leute, die ab und zu mal auch im Bundesrat sagen, du liebe Kollegen, alle schreiben zwar, ihr seid die Regierung da, aber das ist ein Fehler. Ihr seid nicht die Regierung von der Schweiz.
Ja,
die Regierung sind das Volk. Weißt du, das ist wie in einer Ehe. Wenn man einem Mann sagt in der Ehe, er sagt der Chef,
die dann
muss sagen, forget it.
Nicht
die Regierung heisst, die Regierung ist die Frau.
Genau.
Und das ist einfach so.
Ja, das ist also, so. Weißt, das tue ich auch mittlerweile.
Eben, das hast du auch akzeptiert.
Das akzeptiert.
Hast du auch
spätestens hast du mit dem Moment, wo du reinigst.
Oben den Teil schon. Wir stoßen gemeinsam auf unser Stasi-Jahr, dass wir da die ersten Untergebenen in unserer Nähe
sind. Sowieso. Und vielleicht darum auch besser mit Wasser und mit Cheers. Champagner.
Eine gute Frau, oder kann ja mit Champagner
anstehen. Genau, mit dir würde ich auch sofort Champagner nehmen. Das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Thema. Du hast auch jemanden, du bist früher so in einem Talk gewesen, mit einem anderen Radiopionier aus der Schweiz. Der hat seinerzeit Roger gegen Roger geheissen. Ja. Der hat dann gefunden, irgendwann einmal, wo du national angeguckt bist und die besseren Argumente immer gehabt hast, jetzt lass es lieber sein, er will dich da nicht noch fördern. Hat es doch indirekt gemacht. Danke vielmals auch an Roger.
Genau,
absolut. Roger von Radio 1. Aber im Prinzip hast du einen anderen Weg gefährdet, wo du eigentlich eher politisch heu auf einer Ebene hast, nämlich den Markus Somm. Mhm. Der Markus Somm ist heute der Gegentaker vom anderen Roger und hat es nicht einfach, ich sage dir, ich höre es etwa dir auch, weil ich meistens aus dem Heimweg bin von der Arbeit und ich muss sagen, da fliegen die Fetzen wie seiner Zeit etwa bei dir und beim Roger, beim anderen Roger, aber ist es doch eine neue Dimension eingetreten, seit der Nebenspaltung getreten sind, gerade Leute gegeben, die sagen, oh, jetzt werden die beiden auch nicht mehr gut miteinander sprechen sein, weil das Einzige, wo der Weltwoche in dem Sinn noch vielleicht kann entgegentreten oder ergänzen in Gipfelung, ist eine satirische Darstellung. Und der Nebelspalter ist ja auch jahrelang, wie du die Welt durch, wie du es vorgebracht hast, brachgelegen. Und ich glaube, der Herr Somm hat durchaus die Möglichkeit, die wieder auch zur alten Glorie zu bringen. Ich weiss nicht, wie es ist mit der Werbebeschaffung in Satirezeitung. Also, Uhrenfirma hat sich noch nie gross bemüht darum. Aber du hast ja mittlerweile ein sehr schönes Palmarès an Inserenten. Du bist auch jemand, der sich sehr engagiert. Also, ich habe jetzt gesehen, ich bin einmal mit dir zusammen in Basel gewesen, und dann haben wir ein paar Leute können treffen an der Uhr- und Schmuckmesse, wo sie noch gehört in Basel. Und du hast dann nachher gerade dort raus, wie du dein Netzwerk gesponnen hast, bis zu Rolex und anderen wichtigen PDGs, auch AIX, kennengelernt und geschätzt gelernt und auch als Werbekunde gewonnen. Glaubst du, dass die Nebelspalte eine Ergänzung ist zur Weltwoche? Oder denkst du, ja, langfristig könnte ich, meine Zahlen sind ja bei allen ein bisschen rückwärtsgehend, weil halt einfach jetzt mehr auf der elektronischen Seite gemacht wird. Dafür hast du jetzt wieder mit deinem Daily Weltwoche viel Erfolg. Und meine Frage einfach ist, glaubst du, das wird eine Ergänzung? Weil ich glaube, ihr beide sind sehr intelligente Köpfe und denken auch eher gleich als die anderen.
Ja, ähnlich. Ich meine, mit dem Markus und ich, wir kennen uns ja ewig lang, mit dem Markus so. Von 1990. Wir kennen uns seit 31 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Und das Lustige ist ja, wie haben wir uns kennengelernt? Ich habe ja bei der NZZ gearbeitet.
Ja, ganz am Anfang.
Ja,
bin
ich
dann bist du am Tag gekommen.
Ja, ja. Also
hast du die klassische...
Ich bin im 87 Jahren ich eigentlich in der NZZ angefangen, ganz jung. Und habe mein Studium unterbrochen. Für das. Ich habe dort studiert. Ich bin ich habe eine Matur gemacht im 84. Dann habe ich so ein bisschen probiert. Ich habe überlegt, mal Musiker zu werden. Ich habe sehr intensiv Schlagzeug gespielt. Und habe dann in Amerika am Berklee College of Jazz zum Berufsschlagzeuger ausbilden lassen. Ich habe sogar einen Sponsor gefunden für die Ausbildung. Aber ich habe das dann nicht, weil das ist recht teuer, 200.000 Franken gekostet. Und ich bin dann aber nicht gegangen, selber, weil ich einfach gesagt habe, nüchtern betrachtet, unromantisch, ich bin nicht talentiert genug, ich bin zu spät angefangen. Ich habe gesagt, das geht einfach nicht. Und das ist eine holprige Phase in meinem Leben, weil meine Eltern relativ früh gestorben sind. Ja. Ich hatte dort nicht so Parental Guidance gehabt. Ich habe nicht recht gewusst. Und es ist eigentlich schade, ich hätte dort im Prinzip können, mir auch überlegen, du, jetzt habe ich eine gute Matur gemacht. Ich hätte eigentlich direkt können auf Amerika nicht Musik studieren, hätte durch Geschichte oder irgendetwas gemacht. Ich hätte sogar den Sponsor gehabt. Also. Aber ich habe das nicht so realisiert. Ja. Also bin ich zur NZZ, bin ich durch Glück eigentlich reingekommen. Und habe Chancen bekommen, mich zu bewähren. Und ich habe immer gesagt, genüge ich echt da in dieser NZZ rein? Bin ich gut genug? Und dann habe ich meinen Kollegen gesagt, ja weisst du, Roger, solange sie dich nicht rausrühren, können sie dich noch brauchen, dann bist du vermutlich nicht so schlecht. Da habe ich mich wieder beruhigen können. Und ich dachte, das ist gut. Dann habe ich aber noch etwa, was ist das gewesen, 3 Jahre oder so, habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit dem Uni-Studium? Das ist ja irgendwie eine offene Wunde da. Kannst du nicht einfach... Und ich bin eben der Erste in meiner Familie, der je überhaupt studiert hat. Ich bin der Erste, der Matur gemacht hat. Ich bin der Erste, ich komme so ein bisschen... Ich bin vom Karren gekommen. Mein Vater ist aus dem Bauberuf. Mein Vater hat an der Bahnhofstrasse ganz grosse Sachen gemacht.
Wir dann mal auch
off-record. Ein Flair 2000 Gebäude, Urania-Ecke. Nein, Hotel Kindli. Mein Vater renoviert.
Das Kindli kann ich heute noch gerne.
1965 ist noch imprägniert. Da hat es noch einen Ehekrach gehabt, weil es spät an meine Geburt gekommen ist. All die Geschichten. Nein, und dann bin ich also zur Uni zurück. Gesagt, jetzt mache ich Geschichte. Was interessiert mich? Ein Seminar. Europäische Eliten. Ja. Ich fand das dort ist so spannend. Gehst mal dort. Dann bin ich dort drin. Und dann ist mir in der ersten Ding, ich da als neuer NZZ, Part-Time-Student wieder. Und plötzlich fällt mir da ein junger Typ, auch ein Typ auf mit einer ein bisschen schnarrenden Stimme dort. Ich möchte noch etwas thematisieren. Da dachte ich, Kopf, was ist jetzt das für ein Wort? Wahnsinn. Thematisieren. Hat doch noch nie das Wort gebest. Dann bin ich dem geredet, wie heisst du? Markus Somm? Das ist der Somm. Also der ist dort schon, weißt du, vorne dort, dabei. Ist gerade von Deutschland gekommen. Dort war er jetzt eher auf der linken Seite gewesen. ich bin auch noch so ein bisschen in dem Uni-Mainstream.
Ich bin auch mal auf der anderen Seite
gewesen. Ich hatte mal so lange Haare gehabt, weißt du, so Hippie-Modus.
Du, ich sage immer, ein guter Polizist muss irgendwo auch mal auf der anderen Seite vom Gesetz gestanden sein, damit er so gut ist. Er muss auch die Voraussetzung hat, dass er spürt, wenn irgendwo etwas smellen tut.
Ja, so also ich meine, ich könnte ein lange Jahre anschneisen zum Markus gehen. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und wir haben dort schon, vielleicht so ein bisschen Konkurrenzverhältnis gehabt. Ich bin dann dort zum
Liebe-Hass-Verhältnis.
Nein, Liebe-Hass ist zu viel. Es ist mehr so ein gewisses Ding. Man hat schon gemerkt, wir sind so die zwei mit dem Mitteilungsdrang. Ja. Ich bin dann Ding geworden. Ich bin dann da so Assistent geworden von einem Professor und so. Wir haben dann beide bei dem abgeschlossenen Beruf gemacht. Ich habe lange nichts mehr gehört. Ich habe dann zum Tagi gewechselt. Und plötzlich sehe ich den Markus, ist er in der Inlandredaktion. Und so haben wir es gehabt. Und dann hat sich unsere Zusammenarbeit eigentlich intensiviert im Tagimagi. Ich bin dann Chefredakteur von der Tagimagi. Und da ist der Markus, wie ich von Politik keine Ahnung hatte, und ich habe immer den Markus angerufen und gesagt, du Markus, wie beurteilst du das? Wie siehst du das? Und dann hat er mir das immer so super erklärt. Und er ist eigentlich der politische Mastermind gewesen. Und so. Und dann nachher haben wir uns weiter kennengelernt. Also eben, grösster Respekt, super, immer gerne mit ihm zusammengeschafft. Maschine. Er hat unbedingt jetzt etwas machen, selber als Unternehmer.
Ja, wie du auch.
Mit dem, genau. Und jetzt mit dem Nebelspalter. Ich meine, das ist klar, das ist natürlich, sicher hat das auch einen gewissen Konkurrenzcharakter. Das ist ja logisch. Sie sind ein bisschen auf ähnlichen Themen drauf, auf anderen. Aber am Ende des Tages, oder? Ist das auch sportlich. Wie wir früher in der Uni haben wir geschaut, wer macht jetzt den besten Vortrag und so ein bisschen das Fernsehen. Und,
Friendly Competition.
Und weißt du, ich finde es noch interessant, oder? Viele linke Zeitungen haben geschrieben, ja, das gibt jetzt die absolute Schlacht. Sorry, die Weltwoche hat ab und zu gelegt im letzten Jahr. Wir legen immer noch zu. Weltwoche Daily, wir sind jetzt bei über 40'000 täglichen Zuschauern.
Super.
Das läuft super, oder? Und sie ist da, das wird sicher auch, sie haben einen stärkeren Paywall, die kommen sicher auch, die haben Dings, das ist auch gut, die haben gute Leute. Und dann sage ich, das ist das Wunschdenken ein bisschen von diesen Ideologiejournalisten, die jetzt zählen, weil das ist eine Konkurrenz für sie, dass du nicht mehr das Monopol hast, weißt du, von einem gewissen Ding. Also von dort her, ich habe immer klar Konkurrenz, das ist klar, aber es ist gut, aber das ergänzt sich auch, also es ist beides. Und es halten beide, wir tun uns beide ein bisschen fit halten. Und,
du weißt, es ist auch in unserer Branche so. Wir sind eigentlich Mitbewerber in der Luft, wie Airlines, aber am Boden sind wir alle sehr eng zusammen. Und wir geniessen das in der Schweiz, wenigstens ist es möglich, dass auch die Juwelier untereinander ein sehr gutes Verhältnis haben. Auch wenn sie in dem Sinn mit der gleichen Marke Umsatz machen müssen. Ich sage immer, wenn es meinen Kollegen gut geht, soll es mir auch gut gehen. Und das ist das Beste.
Und wo man den Unterschied da liegt, muss man sehen, oder? Der Nebelspalter kommt eigentlich sehr stark, wenn du willst, aus der Karikatur raus, also aus dem Bild.
Ja.
Das heisst, das ist eigentlich eine Tradition und der Erfolg vom Nebelspalter ist natürlich sehr stark auf diesen Dings.
Ja.
Jetzt dort zieht der etwas Neues rein, jetzt auch mit Text. Und ich habe in der Weltwoche eigentlich wieder zurück ein bisschen angeschlossen an die ganz alte, die auch mehr Humor hatte. Wir haben ja viel so Cartoons und so. Das haben wir jetzt alles wieder ein
bisschen aufgehört.
Aber das ist bei uns eigentlich, Hegar, der schreckliche. Also sonstige Cartoons, sehr schöne von so einem Deutschen, der das macht. Das ist aber bei uns quasi mehr so eine Art, einfach so eine Ton, eine Tonalität. Während beim Nebelspalter muss natürlich die Karikatur ein Schwerpunkt sein von der publizistischen Positionierung.
Ich würde sagen, es hat für beide ergänzend Platz. Wirklich. Der Markt ist gross.
Klar.
Und natürlich,
und zu einseitig dominiert von den.
Eben, sonst kommst du dann mal irgendwann ein Problem über, dann heisst es auf einmal nicht mehr systemkonform, wenn nur du die Ecke besitzen tust,
Journalisten. Das heisst da Ecken, ich weise das zurück, wir sind in der Breite vom Zentrum von der Vernunft.
Okay.
Aber für gewisse Journalisten, ich sehe, du übernimmst da schon die Rhetorik vom Tagi. Du liest zu viel Tagi, Röder.
Ja, ich lese gar keinen Tagi, aber vielleicht
das kann ich mir einen Moment lang
von der Politik.
Ich kann wieder rausschneiden.
Korrigieren wir gerade. Ich bin aber immer noch dann noch frei, denke
ich. Tagi ist auch gut. Ich habe nicht 7-8 Jahre gearbeitet.
Es gibt gewisse Sachen, die gut sind, aber ich kann eben leiden. Das ist wie bei dem Fußball oder bei dem Eishockey-Club. Du musst dich mal entscheiden und ich habe mich entschieden, seine Zeit für den ZSC und für den FCZ und nicht für Grasshopper, sondern für
als ehemaliger Tagi-Mitarbeiter kann ich dir also sagen, im Tagi gibt es einen guten Artikel. Natürlich ein bisschen weniger, seit ich nicht mehr dabei
bin. Das schon, muss man sagen. Aber es ist auch, nein, ich kann auch nichts sagen, aber es ist einfach, man ist sich gewöhnt gewesen, auch schon von zu Hause auf, dass wir die NZZ abonniert haben und so das Blatt von der Gemeinde, die es dort noch gegeben hat. Aber eben, das sind
wie
Sachen, die sind
an einem... Weißt du, wenn der Nebelspalter Weltwoche, wir kaufen natürlich auch dort der NZZ ein bisschen um.
Du, die NZZ ist die, die jetzt viel Marktanteil müssen ein bisschen überall abgeben müssen. Jetzt mit Bellevue haben sie wieder Erfolg.
Nein, die machen es schon gut. Und sie haben, ich sage immer, die haben es auch sehr gut in Film, hat die Weltwoche kopiert. Also weißt, das freut mich auch, wenn wir da sozusagen Krippen sind.
Für das
wir sind Krippen, so die können alle sich inspirieren lassen. Die Ehebrunnen.
Du, es ist immer so, in einem gewissen Sinn so, wir wissen nicht, wo der Reis hergeht. Ich habe dich vorher auch mal gefragt, wo du dich in 5 Jahren siehst. Ich weiss es nämlich selber, ich weiss nicht. Darum müssen wir auch sagen, wenn wir nicht wissen, sagen wir auch, wir wissen es nicht. Das ist auch das ist offen, als irgendetwas behaupten.
Wobei, wir wissen, was wir aber wissen drin ist, wir wissen zwar nicht, wo wir in 5 Jahren sind,
aber wir
wissen ganz genau, wie die Durchschnittstemperaturen auf diesem Planeten werden sein, Zahl von der Regentage und von der Sonnentage. Weil eigentlich ist alles offen und unbekannt. Nur in einem Thema ist es das nicht. Dort wissen wir alles beim Klima und beim Wetter wissen wir es auch nicht.
Auch nicht.
Das Wetter kannst du ja nicht voraussagen. Aber das Klima, Wende, das ist jetzt eine wissenschaftlich ganz wichtige, das können wir bis ins Letzte voraussagen. Auf 100 Jahre rausrennen.
Ja, das tut gut. Ich habe das, es ist sicher so, dass gewisse Werte langfristig sind, aber man ist immer doch auch überrascht, dass wieder, dann, obwohl es heisst, wir haben eine Wärmeperiode, aber jetzt doch relativ kalt gehabt. Die Natur ist wieder ziemlich
zugekehrt. Was bei mich jetzt beunruhigt, du hast ja das mit Joe Biden angesprochen. Wir haben ja hier eine unglaubliche Kältefront jetzt von Amerika auf die Schweiz. Weil der Herr Biden hat gesagt, wir sehen da ganz fürchterliche Steueroase. Ausgerechnet er in Delaware.
Genau.
Die grösste Steueroase der Welt.
Nur ihre eigene Sache.
Wenn einer in der Schweiz keine Kritik darf äußern wegen Steuern, dann ist der Biden aus Delaware. Nein, und jetzt haben sie ja wirklich, jetzt wollen sie ja unser System mit dem G7, weißt du, der Herr Biden, jetzt haben sie kein Geld mit den Amerikanern verschuldet, der mit seinem ganzen Ding, jetzt machen sie Druck auf unser Steuersystem. Das heisst also, der kommt auch wieder so eine Art Tiefdruckgebiet, jetzt weniger meteorologisch als politisch. Das müssen wir jetzt halt, den können wir zum Glück selber wieder Erwärmung herstellen, durch entschlossenen Widerstand.
Ja, es war leider ein beliebtes Ziel gewesen, die ganze Sache mit den Banken. Aber wie schon gesagt, da tue ich mich jetzt gar nicht so fest wissen. Es ist auch etwas, wo in dem Sinn, das Problem ist zwischen zwei Parteien. Und es ist tatsächlich so, man sollte nie mit Steinen werfen, wenn man selber im Glashaus sitzt. Und das macht die Amerikaner.
Machen wir auch nicht in der Schweiz.
Nein. Aber eben, Switzerland first. Ich hoffe, dass man der Gedanke in der SVP wenigstens weiter aufrechterhalten, dass wir nicht immer kuschen vor allen, sondern auch unbedingt mit für das ist da. Und wenn es wir es nicht machen, machen es andere. Es tut es moralisch nicht immer besser machen, aber bis mal die ganze Welt anfängt, moralisch nur noch korrekt zu sein, bin ich auch der Meinung, muss nicht päpstlich sein
als der Papst. Und die Schweiz ist auch nicht die Moraltante von der ganzen Welt.
Genau.
Das ist doch auch eine Überheblichkeit.
Ja, wir sind ein Polizist von der Welt.
Genau. Das ist doch quasi auch ein Stil, der uns gar nicht beherrscht. Mir ist übrigens auffallen in dem Zusammenhang, eine lustige kleine Geschichte. Da haben sie jetzt kürzlich im Schweizer Fernsehen. Ist der Ding gekommen, der Sebastian Kurz, der österreichische Kanzler.
Ja, der österreichische Kanzler.
Noch Kanzler, genau. Dann hat er die Schweiz verteidigt. Weißt du, wegen dem Rahmenabkommen, all diese Sachen. Er hat gesagt, die Schweiz, die machen es schon gut und wir müssen für die Schweiz ein bisschen schauen. Du, das sind die vom Schweizer Fernsehen. Wie wärst du auf der
Seite?
Können sie überhaupt sein? Aber sie haben so viele innenpolitische Probleme da, Herr Kurz. Sind sie überhaupt noch in der Lage, die Schweiz zu unterstützen? Sind sie überhaupt nicht im Amt? Weißt du, ich dachte, in den Augen von gewissen Journalisten machst du dich schon verdächtig, wenn du etwas Positives über die Schweiz sagst. Also, das geht für mich nicht. Also, ich bin jetzt gehört zu den wenigen Journalisten in der Schweiz, die eigentlich aus voller Überzeugung immer etwas Positives über die Schweiz. Nämlich wie du, weil wir eben auch die Welt kennen.
Ja. Think globally, act locally. Das ist meine Philosophie.
Und jeder, der mal außerhalb der Schweiz war, der sieht, was das für ein schönes Land ist.
Sieht aber auch, wo unsere Begrenzung ist. Weil eben, ich sage, es ist sehr, sehr schwierig, zum Teil im Ausland Erfolg zu haben. Das ist ja der Grund, warum wir nie Expansionen gemacht haben. Wir haben immer gesagt, keep it small and beautiful, ja. Aber da dafür wünschst ja, gut, du am Ort selber
der Beste. Du bist ja eigentlich in der vorteilhaften Situation, sage ich immer, wie zum Beispiel Rom. Rom ja. ist ein Ort, der, wo die Kultur über Jahrhunderte, über Jahrtausende so ja. sich aufgeschichtet
das stimmt,
hat. Das heisst, die Welt ja. kommt zu René Beier. Das ist der Punkt. Darum muss René Beier nicht zur Welt. Weil du gehörst ja zu denen.
Das geht
du,
jetzt aber
nicht. Die kommen ja zu dir. Das darf man zwar nicht an die ganz grosse Glocke geben, aber es ist so.
Es ist so.
Das weißt, weißt du, das spricht auch wieder für euch. Ja. Das wird gar nicht an die grosse Glocke gehen. Ja. Weißt du, das tut man nicht so bluffen mit dem. Es ist ja einfach so. Da kommt die ganze Welt. Ich weiss ja zum Teil, wer für wen ihr alles liefert. Da würdet ihr ja, da würdet ja die Leute. Weißt du, das ist unglaublich. Nein, dann weißt du, nachher hättest du quasi, dann müsstest du auch mit Bodyguard rumlaufen.
Ja.
Dann würdest du abgeschirmt und weißt du,
dann macht man auch über die Gedanken.
Dann würden sich die Leute gar nicht getrauen, ja. mit dir noch zu sprechen.
Doch, sag, das ist
unglaublich, was, ja. die alles, was die alles machen.
Nein, aber weißt du, ich bin da wie du. Ich wollte auch mit diesen Tags in der Nähe von den Leuten bleiben. Ich meine, ich habe dich bewundert, wo es um den National gegangen ist, wie du da im ganzen Kanton Zürich jeden Abend, bis auf ein oder zwei Abende pro Woche, immer irgendeine Gemeinde. Ich habe gedacht, nutzt
den Ständerat. Ständerat du nicht. Du
kannst auch in meiner Gemeinde sein. Ja, ja, es ist so interessant, wie die Leute wirklich können, den Vortrag zuhören, aber nachher auch interessante ja, ja. Fragen. Und es war gerade so interessant, gewesen, nachher die After-Discussion quasi zu sehen. Und die Leute wollten nicht mehr heimwählen. Also,
ja, ja.
Zum Glück kannst du nicht viel essen oder Getränke kaufen. Die wären gerade übernachtet. Für mich ist einfach das wichtig. Ich sage immer, ich will bei der Basis irgendwo sein. Aber du musst auch, ich sage, die schon bekehrt sind, muss man nicht immer noch wieder noch mehr versuchen zu bekehren. Die tun sich schon selber irgendwie präventiv impfen lassen, damit sie schon wieder kommen.
Das ist natürlich meine grosse Schwäche, dass ich auch die Bekehrten immer noch so lange bekehre, ja, bis sie gar nicht mehr bekehrt
werden. Das ist, wieso ich
für deine Politik wollte. Ja. Das ist sozusagen das kumulierte Klumpenrisiko vom Journalist und Politiker.
Aber
jetzt könnte ich noch Pfarrer werden, dann wäre dann sozusagen... Dann wäre der Übersteller drin.
Und dann kommst du gerade zu meiner nächsten Frage, die ich habe. Die ist mir aber von jemandem zugetragen worden, nicht von mir selber. Du hast, seit du den Daily Talk machst, hast du vielmals religiöse Vergleiche. Du machst Vergleiche zu geschichtlichen Konstellationen. Ich persönlich bin religiös. Mhm. Ich tue offensichtlich auch. Und ich merke, das ist etwas, wo wenn man älter wird, fängt man einfach mehr an zu sagen, man kann nicht alles selber wissen. Man tut auch gerne denen, die eben etwas für einen schon mal erfunden haben oder gemacht haben, können wir sagen, denen geben wir den Kredit in den jungen Jahren, willst du immer alles auf dich selber verbuchen. Also ist das jetzt ein bewusster Einfluss, der da kommt, oder ist das einfach bei dir, du bist zwei Jahre jünger als ich, man sieht es mir zwar nicht an, aber wir sind beide so in etwa fast die gleiche Generation. Denkst du, das kommt jetzt einfach ein bisschen ein Altersmilde bei dir auch? Oder?
Altersweisheit!
Ja, Weisheit kannst du es natürlich auch nennen. Und nicht als negativ interpretieren. Ja. Aber ist das effektiv etwas, was du selber auch spürst? Oder hast du in letzter Zeit einfach viel mehr Bücher zum Thema Religion und was Vergangenheit ist?
Nein, ich versuche da natürlich, an meiner Gravitas als Politiker zu arbeiten. Weil es gibt so eine klassische Technik in der Politik. Wenn du ein umstrittener Politiker bist, musst du einfach die Bibel in die Hand nehmen und rumlaufen, dann hast du deine Probleme gelöst. Nein, ganz.
Die Frage ist aber, ob du aus dem White House musst du so laufen.
Genau.
Ich weiß schon, was du jetzt anspielst.
Ich habe mal gesagt, wenn der Andrew Cuomo, weißt du, der Governor von New York, wo so viele Frauenprobleme hat, der müsste eigentlich jetzt mit der Bibel rumlaufen. Dann hat er weniger Widerstand. Aber das war jetzt bei mir nicht der Hintergrund.
Nein, aber es ist interessant.
Ich komme ja interessanterweise, ich habe ja studiert eigentlich Philosophie.
Mhm.
Ich habe Philosophie studiert. Und Philosophie ist ja eigentlich das Nachdenken über den Sinn des Lebens ohne Gott.
Richtig.
Also ist quasi die Philosophie ist ja der Versuch, alles sich zu überlegen. Aber das Wichtigste eigentlich, dass nämlich den Schöpfer oder das Unbewegte, was auch immer will sagen, und mich hat angefangen, aus dem philosophischen Interesse, hat mich angefangen zu interessieren, die Geschichte vom Christentum, von der Theologie, die Geschichte von der Reformation. Warum ist eigentlich zu einer Reformation gekommen? Was ist die Differenz zwischen den Katholiken? Genau. Was ist eigentlich der theologische Unterschied gewesen? Und so hat mich das immer mehr fasziniert. Und da bin ich Das ist ein riesen Bildungslücke, weißt, in meiner Generation. Ich weiß nicht, was die Bibel war tabu. Ja. Du hast im Religionsunterricht das gar nicht gehabt. Und mir ist eigentlich, ich habe dann so Bücher angefangen zu lesen, über Interpretationen von der Bibel und so. Mhm. Und muss sagen, leck, das ist ja eines der interessantesten Bücher. Das ist ja die Schatzkammer der Menschheit.
Absolut.
Dort ist alles drin. Da kannst du alles, alle die literarischen, sonstigen Sachen, Konflikte. Die Bibel ist das meist unterschätzte Buch der Welt. Da kannst du sagen, hey, ich habe gesagt, hey, Religion, Christentum, das ist eine unterbewertete Aktie. Also, lass mich, wir sind ja in Zürich, oder? Ja, dürfen wir noch so reden? Darfst du Aktien noch sagen, oder? Ist ja nicht wie in Deutschland. Da bist du quasi schon als von der Antifa bedroht, wenn du das Wort Aktie zustimmend sagst. Bei uns darfst du das eben noch sagen. Und ich glaube, dass eben die ganze Theologie und was dort eben an Weisheit in dieser Bibel drin ist, ist ein riesiges Thema. Und es ist also nicht jetzt so nur aus dem nahenden Endlichkeit, dass ich mir schon selber tue, was habe ich dann nachher für eine Beziehung mit dem Chef im Himmel oben. Ja, ja. Es kommt also weniger aus dem. Es ist mehr für mich eigentlich eine Entdeckung gewesen, eine Bildungslücke. Um Himmels Willen, Lappi, mach mal die Augen auf. Du hast gar nicht realisiert, wie interessant das Thema ist. Okay. Weil unsere Familie eben gar nicht religiös war. Mein Grossvater, Zweiten Weltkrieg erlebt in Ostpreußen, ja. Der hat gesagt, für ihn sei der Fall Gott nachher erledigt gewesen. Ja. Er hat gesagt, also wenn Gott so etwas zulässt wie da im Zweiten Weltkrieg, also entweder ist ein Zyniker, das gibt er nicht, er ist jetzt leider schon gestorben. Ich würde ihm jetzt das versuchen zu erklären, dass man mit den Dummheiten des Menschen und mit den Verbrechen des Menschen kannst du auch nicht die ganze Schöpfung zum Fenster rausrühren. Sorry, das kannst du einfach nicht. Ich meine, das ist jetzt halt die die Problemmensch. Ja. Wir sind halt das Problem. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da kannst du mal den ganzen Abend Diskussion
füllen über das Problemmensch. Ich bin nur interessiert, weil es jetzt mir ein bisschen aufgefallen ist, respektive bei mich darauf aufmerksam gemacht, dass du eben jetzt mehr und mehr zitierst. Und das ist eigentlich eine Weisheit oder eben ein Lebenserfahrungsgewinn, wenn man merkt, dass man nicht über dem Gesetz steht, sondern dass man immer sich irgendwo, man soll sich auch mit Gott nicht vergleichen, weil Gott ist einmalig. Und eben, dadurch muss jeder dann mit sich selber ausmachen, wie er seinen Glauben interpretiert.
Und das ist jetzt wahnsinnig, ich meine, es ist eigentlich ein Wahnsinnsthema. Mhm. Ich lese jetzt gerade ein Buch, ich habe kürzlich mal im Daily das Leben von Napoleon erzählt. Und jetzt bin ich mit dem Leben von Jesus am Auseinandersetzen.
Gut, da ist noch ein bisschen
da. Das Interessante ist ja dort, warum im Römisch, das ist ja im Zeit eigentlich vom Kaiser Augustus, kommt eigentlich quasi das Neue Testament, der Jesus. Und da kommt, was ist eigentlich die wichtigste Botschaft vom Christentum? Dass kein Mensch kann Gott sein kann. Das ist eben damals so nicht so gewesen. Damals haben die Römer gemeint, Augustus gemeint, ich bin ein Gott. Und das ist ja die tyrannischste Welt. Ja, und das ist Christentum, ist ja die Urfreiheit. Das heisst, hey, Entschuldigung, was ihr da immer käpselt auf diesem Planet, ihr werdet nie. Und wer von Gott redet und sich selber meint, lästert. Der ist im falschen Film. Der ist total falsch. Ja, der mit dem musst du abfahren. Ja. Der kommt, also mit dem kommst du nicht durch. Und nur schon die Demut, weißt, dass du sagst, der wirkliche Chef, auf der Thron kann kein Mensch hocken. Ich meine, das ist die Grundlage von der Demokratie. Das ist auch die Grundlage von der Schweiz. Wir gehen nicht in die Knie vor irgendeinem. Ob der jetzt aus, ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, man geht vielleicht von Gott in die Knie als Eidgenossen, so weißt du ja historisch. Aber sicher nicht vor dem Herrn Biden, vom Herrn Juncker, von der Frau von der Leyen oder von Frau Merkel. Also da gehen wir nicht in die Knie. Vielleicht gehen wir mal kurz in die Knie, wenn der Federer den Nadal geschlagen hat in einem Dingfinal. Aber mehr aus Versehen als aus religiöser Ergriffenheit, sage ich jetzt mal.
Das kann ich voll unterstützen. Versuche nie Gott zu imitieren. Ist über dir. Das haben auch unsere Frauen verstanden und gesagt, es gibt zuerst Gott, dann gibt es mich und dann gibt es dich.
So ist es.
Und das mit
der Rolle haben wir uns abgefunden.
Ja. Und das sagt mir meine Frau auch, wenn ich sie dann anfrage. Und sie sagt immer zuverlässig und ohne Abweichung seit Jahren genau
gleich. Absolut.
Ja gut, so. Ich habe nicht mehr so viele Fragen. Wir sind sehr offen miteinander, wie immer. Dann sind wir auch lustig, wenn wir miteinander reden.
Also, lustig.
Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich muss jetzt natürlich noch zur Frage Zeit stellen. Ich habe mal ganz kurz von uns angestrichen. Ich möchte mal wissen, du hast eine Uhr. Ich kann nicht sagen, dass sie von uns ist. Sie ist von uns, weil sie eben ein Patek Philippe ist und sonst hast du nicht mehr viele Möglichkeiten, sie sonst nicht zu einkaufen. Aber erzähl mir doch einmal, was ist Zeit für dich generell? Ist es nur etwas, was du einfach brauchst, um täglich deinen Tag zu organisieren? Oder sagt dir Zeitmessinstrument, das du am Handgelenk hast. Wir gehen dann nachher noch auch für die Zuschauer ein bisschen auf das ein, was für das Modell ist. Sag mir, was hast du für eine Beziehung zu deinen Uhren?
Also Zeit, ich habe schon vor allem mit der Zeit an. Zeit ist das Kostbarste, was es überhaupt noch mehr gibt.
Ja.
Nicht das Geld, nichts.
Das nehmen wir nicht mit.
Zeit. Ja. Das ist die absolut das ist die Ressource, die nicht erneuerbare Ressource ist Zeit.
Ist Zeit.
Das ist einfach, was weg ist, ist weg.
Jeder hat eine limitierte Zeit.
Und jetzt Zeit ist eigentlich alles. Das heißt zum Beispiel für mich als Buch, was mein Geschäft ist, ich denke bei dir. Du musst die Aufmerksamkeit der Leute können beanspruchen. Das heisst, du beanspruchst ihre kostbarste Gut, was sie eigentlich haben. Ihre Aufmerksamkeit in der Zeit. Das ist einmal Zeit. Und jetzt von den Uhren her, ist für mich schon als kleiner Bub, ist lustig, also hat man, ist für mich, habe ich Kind bewundert, die eine Mirexal-Uhr hatte.
Ja.
Das war eine Migros-Uhr.
Migros, Mondain Watch, Mirexal.
Mirexal. Der hat die Mirexal, die haben so Bändchen gehabt, mit so Löchern drin.
Ja, berühmt, damit du in die Schweiz gekommen bist.
Ja. Also Kunststoffbändchen mit dem Loch.
Ja,
das ist bei uns das Kloten. Absolute State of the Art. Und meine Eltern haben gesagt, ich will so einen Mirexal. Aber ich habe einfach nie einen bekommen. Ich weiß nicht warum. Einfach kein Mirexal bekommen. Das hat man nicht gehabt. Das haben die anderen. Ich bin fast weg. Und dann ist der nächste Schnitt gekommen. Konfirmation. Und dann komme ich über. Wir sind dort also nicht wohlhabend. Scheidung von den Eltern. Mein Vater zwar Unternehmer, aber wir hatten nicht mehr so viel Geld gehabt.
Doch hat man seinerzeit immer eine Uhr
bekommen. Und dann hat man eine Uhr, und da habe ich Dings bekommen. Der Speedmaster.
Speedmaster von Omega.
Ja, also schön. Das ist die Monduhr, oder?
Ja.
Das ist also für mich der absolute Highlight gewesen. Die Speedmaster Professional. Das ist für mich eine absolute Ikone eigentlich von der Uhrmacherei. Das ist ganz etwas Grosses.
Das ist auch etwas, das nicht jeder eben kann. Obwohl man, das ist wie bei der Jellywatch, jeder meint, er hat einen Jellyfish von der Swatch, weil sie durchsichtig ist.
Genau.
Also viele sind nicht auf dem Mond von dem Uhr, aber es ist die erste,
die
auf dem Mond.
Und das sind jetzt für mich Uhren, die ich eigentlich als Uhren, also von Mirexal bis zu dieser Monduhr, als Uhr an und für sich. Und nachher ist für mich eine andere Dimension bei den Uhren reingekommen. Nämlich, was man mit Menschen. Dass gewisse Menschen etwas verkörpert haben. Zum Beispiel habe ich mal den Herr Pantli kennengelernt.
Ja, der Hannes Pantli von der IWC, Legende.
Schwer beeindruckt. Ja. Der Herr Pantli, ganz der genialste Verkäufer, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann.
Er schafft heute noch.
Perfekter Mann. Ja. Unglaublich. Immer mit dem Ding. Und der hat mich in die Welt von diesen IWC. Der hat mir gesagt, IWC. Das ist
ja logisch. Er
Wahnsinn. IWC. Damals sind das noch im Macho.
Lange
Almost
Zeit
noch, as complicated as a woman, but always on time.
Oder die einzige 41 mm, wo man selber das Glas rennt, so Anspielung, gleich oder eine Frau.
Und dann ist der George Kern gekommen, mit dem IWC-Chef damals. Und dort habe ich dann, und dann habe ich den George kennengelernt. Der George ist auch ein super Typ, oder? Auf seine Art. Der Dings, weißt du, so der super Unternehmer-Crack und Zeug. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich in das IWC gekommen. Jetzt kleiste ich mir mal ein IWC. Und dann ist eigentlich die nächste Stufe in meiner Ding, ist der René Bayer gewesen, in der biografischen Weiterentwicklung. Da habe ich dich kennengelernt. Und dann bin ich in eine Welt gekommen, wo ich jetzt noch gar nicht. Zwischen ihnen mal noch der Herr Vater Hayek, das ist auch noch unter dem Vater Kreis. Das ist natürlich dort mit Omega, bin ich dort
eigentlich schon
top. Bin ich eigentlich schon top dabei gewesen. Und dann eben eigentlich der René Bayer in etwas, was ich gesehen habe, kennt, weil ich nicht gewusst, wer das ist. Wir haben das kennengelernt. Und dann ist eigentlich von deiner eigentlich auch Faszination, Begeisterung, wo wir dann können mitmachen können. Weißt du, wir können die Patek Philippe suchen, wo man mal sieht, was das ist. Das ist ja der unglaubliche. Super Rolls-Royce, weißt du, aus der Schweiz, mit wahnsinnigen Dingen und so, mit dieser Perfektion, aber auch Understatement, weißt du, mit Dingen, oder? Und dann ist eigentlich mein 50. Geburtstag gekommen.
Dann
ist Jen, meine Frau, gesagt, jetzt kommt eigentlich der Dings, oder? Jetzt das Geschenk. Was ist eigentlich noch, wenn du mit der Konfirmation, mit dem Ding kommst, was ist eigentlich der. Da hat sie mir da den Nautilus von der Patek Philippe geschenkt. Und das ist einfach natürlich wahnsinnig. Oder?
Ja, ich darf sagen, du hättest wahrscheinlich jede Aktie auf dieser Welt können kaufen und hättest nicht so viel Geld verdient wie mit dieser Uhr. Sie wird mittlerweile nicht mehr hergestellt.
Ich habe es gehört, ja.
Sie ist ein Highflyer und ist zigmal, also ich sage nicht, fast zehnfache Wert von dem, was sie seinerzeit gekostet haben. Aber es ist immer schön, wenn ich den Leuten sage, es ist nicht immer ganz falsch, was ich berate. Ja. Es ist wie bei jeder Politik. Ein Funken Wahrheit ist eben immer drin.
Ja, nein.
Und wir haben sogar sehr viel Wahrheit drin und sehr viel Wissen. Und ich kann es auch nicht immer voraus wissen, aber in dem Fall habe ich gewusst, dass jeder, der auf die Patte gesetzt und hat das Modell, der hat so oder so einen sure Winner.
Oder? Und das ich bin jetzt zum Beispiel nicht einer, oder? Es gibt ja wirklich die Uhrenfass-Afficionados.
Ja, absolut.
Oder? Ich habe zum Beispiel auch, was ich auch faszinierend finde, ich bewundere jetzt auch beim George Kern, der dann nachher die Breitling übernommen hat. Jetzt sind noch andere, weißt du, Stephen Bieder.
Ja, kenne ich gut.
Ich habe allerdings auch.
Der ist immer auch an deinen schönen
Aperos, ja, Sommerfester.
Wo ja das Huishu von Zürich ist. Ja. Also kein Anlass mittlerweile. Und nicht so viele bekannte Leute aus Wirtschaft, Politik und sonst
gibt es ja, aber auch noch mit einer lockeren Ambiance. Weißt du, es hat so ein Promi-Geholze, oder? Einfach ein normales Ding.
Es hat keine B-Promis.
Ja, es ist einfach lässig, oder? Es ist jeder A-Promi.
Jeder ist ein Paradies.
Weißt du, da habe ich noch den Vorgänger vom George Kern kennengelernt, weißt du, die frühen
Breitlingsschiffe. Ja, das ist klar.
Und der Schiffingenieur dort,
der uns auch können. Ja, und der grosse Bill.
Ja, der ist auch jetzt bei Tudo. Genau, der, der übergewechselt hat. Den finde ich zum Beispiel super. Und da habe ich mir einmal eine Breitling-Uhr gekauft. Ich finde das total schön.
Eben, es ist schön, dass du dich identifizierst genau. Mit positiven
Und ein anderer, der mir auch noch auf dem Weg begleitet ist, das war einmal, bevor ich mal viel in Amerika war und danach auf Deutschland bin. Das ist einfach die Marke Rolex. Wo dort ein bisschen, wo ich dort war, das ein bisschen overused gewesen. Weißt du, hat man gesagt, Rolex, das hat jeder hat so eine Blöffer-Uhr, oder? Die Blöffer-Rolex.
Zuhälter-Uhr.
Genau, so ja, weißt du, der René Weller, der G-Boxer, hat immer mit dem gesagt, weißt du, warum ist der linken Ärmel in meiner Lederjacke, warum der kürzer ist, als der rechte, damit du die Rolex sehen kannst. Ja, weißt du, das war ein Image dort. Aber das hat sich ja völlig irgendwie transformiert. Das ist ja auch, Rolex ist ja auch die absolute Industrie-Ikone. Ich meine, was die auf dem industriellen Level machen, ist auch wieder ein Teil Wirtschaftsgeschichte. Teil Schweiz. Oder? Also du drehst mit dem ja auf eine Art auch etwas von dem mit, wo die Schweiz auszeichnet. Das ist jetzt meine politische Überhöhung natürlich von dem, aber es stimmt, oder? Es ist so. Und darum hat man mit all diesen Uhren hast du biografische Berührungspunkte. Aber ich bin, wie gesagt, nicht der Uhren-Fanatiker, weißt du, jetzt in dem Sinne der Guru, wo sich
aber nur... Aber du verlässt dich auf den Rat von
Leuten. Ja, und für mich verkörpert dann die Uhren. Und ich sage, schau mal, das ist jetzt die Uhr, das ist Branding, das ist die Story mit zu Kern. Das ist René Beyer. Ich meine, das ist die ganze Tradition, die wir hier haben, oder? Von Zürich her. Dann habe ich eben die Rolex, das ist die Westschweiz, das ist die Perfektion par excellence. Da kommt auch ein Herr Bucherer, der noch den Vater gekannt hat. Also der Jörg Bucherer.
Eben der Hansjörg. Ist jetzt 83 mittlerweile.
Ja, Wahnsinn. Der Göringer, der den Dings noch gekannt hat, weißt du? Der Chef, der Gründer von Rolex.
Der Wilsdorf hat auch noch gekannt. Wir haben den Uhr, gerade jetzt im neuesten Beyond, den ich dir nachher gebe, ist eine Uhr, die er 1932 meinem Vater geschenkt hat. Mit einer, weißt du, nicht nur einfach eine Gravur, es ist seine Unterschrift, die hat man facsimilemäßig auf das Goldkreuz übertragen, wo man ihm eben dankt für seine Partnerschaft. Und ich muss ehrlich sagen, heute vermisse ich das ein bisschen, die Menschlichkeiten, weil eben heute ist es nur noch über die Menge, die produziert wird und Rolex ist natürlich der Mercedes von den Autos, wenn man es mit Uhren vergleicht. Und darum ist es eigentlich sehr schwierig, heute noch die menschlichen Kontakte gleich an. Da hat Herr Wilsdorf noch selber persönlich einen Brief geschrieben und Teddy Bayer, wenn er nicht irgendwie. Und eben auch der Herr Hans-Jörg Bucherer ist auch jemand, der unendlich lange jetzt schon in dieser Branche ist. Und er hat vieles gemacht. Wir waren einfach die Antipode. Wir haben immer gesagt, wir wollen lokal sein.
Klar, er ist natürlich der
Expansion. Er ist der größte Juwelier auf der Welt heutzutage. Ja. Also wir haben uns beide gefunden. Ich habe immer gesagt, ein Restaurant, das 3 Michelin-Sterne hat, kann nicht expandieren. Heute bin ich auch eines besser belehrt worden, dass es auch schon 3 Sterne gibt, Michelin-Restaurant gibt, die schon auch Filialen haben innerhalb von Frankreich oder so. Aber eben, da sind wir einfach zwei unterschiedliche
Arten. Ja, sind auch andere
Ansätze. Für die Rolex und so ist es auch angenehm, wenn sie lokale Partner haben und derartige haben, die auch noch ein bisschen Sinkgrösse in der whole picture sind. Genau. Aber danke vielmals, du hast da wirklich ein sehr gutes Wissen und ich kann mir indirekt auch ein bisschen selber noch auf die Schulter klopfen, dass du da so fachkundig bist, wie in allen
Themen. Ohne dich würde mir jetzt das, hätte ich das nicht. Also weißt, einfach mal wüsste ich das gar nicht, hätte ich den Zugang gar nicht gefunden, hätte mich vielleicht gar nicht angetraut, also etwas. Plus eben noch, und dann, wir sind ja in Genf, das anschauen, das noch in dem wunderbaren Restaurant dort, wo es da, wo ich heute noch glaube, verdauen von selber Abend. Das ist ja die absolute Italienerplatte.
Ja, Oberstone.
Oberstone. Das ist jetzt aber der absolute Wahnsinn zum Essen gewesen. Eine von der schönsten Übungen, die wir dank dir dürfen haben. Also,
ich habe auch so viele schöne Abende sonst schon gehabt und ich kann gar nicht auf einen anderen Ton, als auf dem jetzt das Gespräch beenden, weil ich wieder hungriger und hungriger. Aber es war ein sehr angenehmer Tag mit dir. Und eben, wir werden es bald wieder mit meinem Essen begleiten. Und danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist mir ein Vergnügen, der Roger Köppler mal an einem Publikum zu zeigen von der anderen Seite, als wenn er nur in dem Sinn Parteipolitik macht. Herzlichen Dank und bis bald wieder bei einem Bayertag. Bitte geben Sie uns doch Ihr Feedback zu dieser Bayertag-Sendung oder auch zu anderen, was Ihnen speziell gut gefallen hat, was Sie vielleicht wollen, dass wir inskünftig noch anders machen können. Sie können die Infos gerne an bayer-ca.com schicken und wir werden versuchen, die Feedbacks schon in den nächsten Sendungen dann umzusetzen. Danke vielmals, dass Sie unseren Podcast und unsere Videos immer regelmäßig anschauen. Auf Wiedersehen, schönen Abend.